So, wir sind immer noch bei dem Thema Identität, unsere wahre Identität in Christus. Wir haben heute Morgen schon drüber nachgedacht, was ist das überhaupt, Identität? Nebenbei bemerkt, jeder von uns hat auch eine medizinische Identität sozusagen, ein Fingerabdruck, der gleich, also wo keiner gleich ist auf der ganzen Erde, ganz individuell, oder wir haben eine DNA, wo man noch 30 Jahre nach unserem Tod feststellen kann, dass wir das wirklich waren, eine Identität, eine medizinische. Wir haben einen Personalausweis, im Angelsächsischen sagt man Identity Card, eine Identitätskarte. Also das alles hat damit zu tun, man kann deutlich machen, nachweisen, wer bin ich? Wir haben dann im letzten Vortrag gesehen, dass Christen eine Identität in Christus haben. Diese Worte in Christus, das ist ein Fachterminus, also ein Spezialausdruck bei Paulus, gefüllt im ganzen Neuen Testament. Wir sind in Christus gerecht gemacht und angenommen. Dazu konnte ich vorhin aus Zeitgründen nichts mehr sagen, aber jetzt darf ich hier noch etwas nachschieben. Nämlich, wir hatten einen Bibelkreis in Mannheim und zu dem kamen ganz unterschiedliche Leute, suchende Menschen, evangelische, katholische, konfessionslose und sogar ein Moslem, kamen alle, um die Bibelarbeiten zu hören über das Johannesevangelium. Eine Katholikin hieß Uschi. Und eines Tages hörte ich, wie Uschi einer anderen Frau erklärte, wie man sich bekehrt. Aber Uschi hatte diesen Schritt noch nicht getan. Selbst noch nicht getan, aber konnte schon einer anderen erklären, wie man sich bekehrt. Sie hatte das Evangelium schon gut verstanden. Dann hatten wir Vorträge mit Werner Gitt, 1999 im Dezember, kurz vor dem Millenniumswechsel. Alle waren in Aufregung, ob die Atomkraftwerke in die Luft fliegen, aber ist gar nichts passiert, ja. Trotzdem, die Stadthalle in Mannheim war voll. Und Werner Gitt kommt und hält drei Vorträge und etwa 50 Menschen haben sich bekehrt, darunter allein fünf aus unserem Bibelkreis. Ein Arztehepaar, ein anderes Ehepaar und diese Uschi. Das war am Sonntag, da hat sie sich bekehrt. Am Mittwoch drauf hatten wir wieder Bibelkreis. Bis dahin hatte ich Uschi niemals beten hören. Aber an diesem Abend hatten wir eine Gebetsgemeinschaft und Uschi betete zum ersten Mal, die jung bekehrte Uschi. Und ihr Gebet kann ich euch wortwörtlich wiedergeben. Sie betete: Herr Jesus, ich danke dir, dass bei dir gilt. Angenommen heißt angenommen. Amen. Mehr hat sie nicht gesagt. Und mein Herz hat gejubelt. Habt ihr das verstanden? Angenommen heißt angenommen, hat sie gebetet. Und sie hat es wirklich begriffen. Das ist inzwischen mehr als 15 Jahre her. Wie gut, wenn wir das verstanden haben. Jesus Christus hat gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, sondern annehmen. Und sie kam zu ihm. Und er hat sie angenommen. Mich auch. Also, ich bin in Christus angenommen. Ich bin vollkommen gemacht. Das heißt, der Hebräerbrief sagt, wir sind mit einem Opfer, ein für allemal, vollkommen gemacht. Passend für den Himmel, haben wir vorhin gehört. Da steht es auch. Und unantastbar und unanklagbar. In Christus. Nun, wenn wir so eine Identität haben, das muss doch im Alltag Auswirkungen haben. Das muss doch seelsorgerliche und praktische Auswirkungen haben. Heute in unserem Leben und morgen und bis an unser Lebensende leben wir diese Identität aus. Ich glaube, dass unsere Identität in Christus einen echten Schutz darstellt, einen wirklichen Schutz. Und da möchte ich vier Dinge nennen heute in diesem letzten Vortrag. Erstens, meine Identität in Christus schützt mich vor Leistungsdenken. Wir leben wahrlich in einer Leistungsgesellschaft. Fragt mal eure Kinder, die wissen etwas davon. Eine PISA-Studie jagt die nächste. G8. Vielleicht fällt auch noch einem G7 ein, ja? Aber im Moment geht glücklicherweise der Trend eher Richtung G9 wieder. Und viele von euch in der Berufswelt, es wird gespart an Personal. Maschinen kaufen, kein Problem. Die kann man absetzen von der Steuer. Aber am Personal wird gespart. Immer weniger Leute müssen immer mehr Arbeit machen. Und das merken viele. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Manche von uns mussten sich sogar die Liebe und Annahme der eigenen Eltern verdienen. So etwas sollte es überhaupt nicht geben, schon gar nicht unter Christen. Aber was meint ihr, wenn jetzt die aufstehen würden, die, auf die das zutrifft, die sich die Liebe und Annahme ihrer Eltern verdienen mussten? Wenn sie alles gut gemacht haben und richtig, dann konnten sie auch davon ausgehen, dass ihre Eltern ihnen ihr Wohlwollen, ihre Gunst vermittelt haben, aber wehe, die Performance war schlecht. Da waren Dinge, die nicht gepasst haben. Dann stand ein großes Fragezeichen darüber, lieben mich meine Eltern überhaupt? Haben sie mich angenommen, bedingungslos, brutto, so wie ich bin? Viele Eltern wollen die Kinder gerne netto haben, ja, so wie sie sie in ihrer Ideal- und Wunschvorstellung sich eben wünschen würden. Der Verdienstgedanke ist darüber hinaus uns allen angeboren. Der ist uns angeboren. Das gehört zu unserer gefallenen Natur. Wir alle lassen uns nicht gerne etwas schenken. Wir haben sofort den Gedanken der Gegenleistung. Das ist Verdienstgedanke. Der steckt in uns drin und blitzt aus allen Knopflöchern. Eine besondere Form des Leistungsdenkens ist der sogenannte Perfektionismus. Was ist das? Vollkommenheit streben. Und da sind einige unter uns, die werden hier sich sehr genau wiederfinden. Die könnten schreien, wie recht ich habe, mit den Aussagen, die jetzt kommen, die ich auch einem Buch entnommen habe. Eine Tyrannei des Ich sollte eigentlich, nämlich mehr leisten, mehr beten, mehr Bibel lesen, mehr helfen, mehr Zeugnis geben, mehr, mehr, mehr. Das kann eine Tyrannei werden. Immer fehlt es, immer zu wenig, immer Defizit, immer Fragment, bruchstückhaft. Man steht geistlich auf Zehenspitzen, streckt sich nach Vollkommenheit aus, wird sie aber nie erreichen in diesem Sinne, dass man alles richtig macht und alles perfekt macht. Das gibt es doch auf dieser Erde gar nicht. Man hat ein allgemeines Gefühl der göttlichen Missbilligung. Gott kann mit mir nicht zufrieden sein. Heute Morgen habe ich schon wieder nicht alle Seiten geschafft in meinem Gebetsheft. Und außerdem, der Bibelabschnitt war auch so kurz, den ich gelesen habe. Und dergleichen mehr. Und Mittwoch war ich nicht in der Bibelstunde. Gott kann mit mir nicht zufrieden sein. Aus solchen Gläubigen können fromme Neurotiker werden, sagt David Siemens in einem seiner Bücher. Ich bin nicht mit allem einverstanden, was dieser Mann hier gesagt und geschrieben hat, aber ich hoffe, dass man in euren Reihen auch mal etwas zitieren kann von jemand, der nicht alles hundertprozentig gesagt hat, weil sonst dürft ihr mir auch nicht weiter zuhören, wenn das nicht so wäre. Wie kann mich meine Identität in Christus vor Leistungsdenken schützen? Ich möchte es an einem der bekanntesten Texte der Bibel überhaupt zeigen, an der Geschichte vom verlorenen Sohn oder besser die verlorenen Söhne, die waren beide verloren, oder noch besser die Geschichte vom liebenden Vater. Und ihr kennt das alle, das brauche ich nun wirklich nicht lange vorlesen. Der jüngere Sohn hatte das Geld, das Erbe verprasst, die Taschen waren leer, die Freunde weg und nun kommt er zur Besinnung. Er sitzt bei den grunzenden Schweinen und sagt, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Das nimmt er sich wirklich vor. Ihm fällt ein, Mensch, die Tagelöhner meines Vaters, denen geht's ja viel, viel besser als mir. Und er hat nur den einen Gedanken, Tagelöhner sein beim Vater, das wäre schon ein kleines Paradies, verglichen mit dem, was er jetzt hat. Und er macht sich wirklich auf. Es war nicht nur ein guter Vorsatz. Er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er noch fern war, sah ihn sein Vater, hatte Erbarmen und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Hier sind mehrere wichtige Aussagen. Dass ihn der Vater gesehen hat, als er noch ferne war, zeigt, dass der Vater Ausschau gehalten hat nach ihm, sonst hätte er ihn nicht schon am Horizont gesehen. Dann läuft der Vater ihm entgegen. Wilhelm Busch sagt, es steht nur einmal in der Bibel, dass Gott läuft. Hier läuft Gott dem Sünder entgegen, der umkehrt. Nicht den Superfrommen, den Religiösen, den Pharisäern, sondern dem Sünder, der umkehrt, läuft der Gott der Bibel entgegen. Jesus beschreibt hier den Vater. Das ist Gott. Und der Vater fällt ihm um den Hals und küsste ihn. Und nun hat sich ja der Sohn etwas vorgenommen. Er will ja etwas sagen. Und er fängt auch an, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Das sagt er. Und welchen Satz lässt er weg? Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Den Satz lässt er weg. Jetzt kommen einige ganz Schlaue und sagen, ja, es gibt doch zwei verschiedene Handschriftensammlungen, den Textus Receptus und den Nestle-Aland-Text, und in einem dieser Handschriftensammlungen steht der Satz nicht. Hört auf damit bitte, hört auf. Er konnte diesen Satz nicht mehr sagen. Der ist ihm im Hals stecken geblieben. Er war überwältigt von der Liebe und Annahme seines Vaters. Es wäre völlig deplatziert gewesen. Es wäre gewesen, wie wenn er dem Vater ins Gesicht schlägt, wenn er jetzt sagt, mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Der Vater küsst ihn, umarmt ihn, gibt ihm den Ring an den Finger, die Schuhe an die Füße, schlachtet das gemästete Kalb. Es war völlig klar, dass er angenommen ist und dass er jetzt nicht kommen muss, mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Unmöglich. Wilhelm Busch hat über diesen Satz, der nicht gesagt wurde, eine ganze Predigt gehalten. Das konnte nur Wilhelm Busch. Und die war gut, diese Predigt. Schaut, diese Szene ist so oft dargestellt worden. Gemalt oder hier, ein ganz schlichter Linolschnitt. Und da habe ich mir drauf geschrieben, Gott will keine christlichen Tagelöhner. Ich soll keiner sein und du auch nicht. Wir müssen uns nicht immer wieder die Gunst und das Wohlgefallen unseres himmlischen Vaters verdienen durch Performance, indem wir das christliche Programm voll und lückenlos bringen. Nein, wir sind angenommen. Denkt bitte an Uschi. Angenommen heißt angenommen. Wir sind angenommen und wir sind geliebt. Und das ändert nichts am Wohlgefallen unseres Vaters, wenn wir einmal morgens verschlafen haben und die Bibel nicht lesen konnten. Du sollst deine Bibel lesen. Lies sie. Ich lese sie seit fast 36 Jahren, ohne eine Ausnahme, jeden Tag. Ich will das auch gerne weitermachen. Gerne mache ich das. Aber das hat nichts damit zu tun, ob mir Gott gnädig oder wohlgefällig ist oder nicht. Was kann uns hier helfen? Antwort: unsere Identität in Christus. Das Heilmittel heißt wiederum Gnade, auch gegen dieses Leistungsdenken und auch gegen den Perfektionismus heißt das Heilmittel Gnade. Denn das Bewusstsein, dass ich schon längst bei Gott angenommen bin, dass ich in Christus bin, wird mich vom Verdienstgedanken wegbringen und auf den Boden der Gnade zurückbringen. Da geht's mir gut. Ich bin angenommen. Ich bin geliebt. Und Gott wird mich nie mehr loslassen. Das sind Tatsachen. Und darauf kann ich mich immer wieder zurückziehen. Mich holt der Verdienstgedanke auch manchmal ein. Mich können auch so komische Dinge einholen. Genauso wie dich. Aber wenn das geschieht, dann sehen wir hier das Heilmittel. Dann wollen wir uns sagen, ach wie töricht. Was habe ich da eben gedacht? Verzeih mir, Herr, dass ich so komische Gedanken habe. Ich weiß doch, dass du mir gnädig bist, dass ich geliebt bin und ich danke dir erneut dafür. Das ist das Heilmittel. Meine Identität in Christus schützt mich bei Leistungsdenken. Und sie schützt mich auch bei Versagen. Christen können versagen. Vielleicht haben wir heute schon versagt. Und wenn noch nicht, dann werden wir es noch. Oder morgen oder nächste Woche. Christen sind durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus vor Gott gerecht geworden. Wir denken an den Grenadier, der zum Hauptmann ernannt worden war. Wir sind gerecht gesprochen worden, aber wir sündigen noch. Wir sind Heilige, aber Heilige, die noch sündigen können. Das ist eine große Diskussion schon seit Jahrhunderten. Werden Christen in der Bibel überhaupt noch Sünder genannt? Werden wiedergeborene Christen in der Bibel noch Sünder genannt? Es gibt zwei Stellen bei Jakobus. Da ist man aber nicht sicher, ob Jakobus nicht an eine Mischgruppe schreibt, wo auch Nichtchristen dabei waren. Das ist also kein ganz schwerwichtiges Argument. Und eine Stelle bei Paulus, die werde ich gleich noch auf der Folie präsentieren. Aber ich glaube, ansonsten liegt der Schwerpunkt eindeutig darauf, wir sind Heilige, in dem Sinn für Gott ausgesondert, weil wir dem Heiligen gehören. Wir sind Heilige und es wird nicht betont, dass wir Sünder sind, die noch versagen können. Das verschweigt die Bibel nicht. Das ist biblischer Realismus. Aber der Akzent liegt darauf, wir sind Heilige, die auch noch sündigen können. Christen haben nach meiner Erkenntnis zwei Naturen. Die alte und die neue Natur sind gleichzeitig vorhanden. Denn wir haben ja noch unseren alten Leib. Der ist ja noch nicht erneuert. Wir haben einen erneuerten inneren Menschen. Unsere Geistseele, die ist erneuert, aber der Leib noch nicht. Wir haben einen neuen Motor in einer alten Karosserie, liebe Geschwister. Und die Karosserie, da flackern noch manchmal die Zündkerzen und die Stoßdämpfer müssen manchmal erneuert werden. Eben war noch ein Bruder hier und sagte mir, er hat neue Hüftgelenke gekriegt. Ja, der Paul Taxis, der ist nicht mehr da. Also das kann alles passieren. Wir haben einen neuen Motor in einer alten Karosserie. Aber der Leib ist noch nicht erneuert. Wir warten auf unseres Leibes Erlösung. Und weil die Sünde im Fleisch wohnt, hier sind über 80 Kilo Fleisch, also da ist doch auch noch Sünde drin, oder? Wir haben zwei Naturen. Das bedeutet, hier auf der Erde werden wir keine Sündlosigkeit erreichen. Auch wenn es immer wieder Christen gegeben haben, die ernst gemeint, wirklich ganz ernst gemeint, dachten, wenn sie es ganz ernst meinen in der Heiligung, könnten sie Sündlosigkeit erreichen. Das gab es in der Kirchengeschichte immer wieder mal. In unseren Tagen eine Gruppe, die nennt man die Norweger, die liebäugeln ein bisschen mit dieser Sichtweise. Dann habe ich einen speziellen Freund nicht weit weg von hier in der Schweiz, der heißt Ivo Sasek, der lehrt das auch ganz unverblümt, dass Christen Sündlosigkeit erreichen können. Es gab Anfang des letzten Jahrhunderts die Bewegung vom sogenannten reinen Herzen. Jonathan Paul, wer den Namen schon mal gehört hat, der liebäugelte auch damit. Der war das ja, der bei so einer Konferenz vor lauter Männern, vor lauter Brüdern gesagt hat, Brüder, ich habe schon 4 Wochen meinen alten Adam nicht mehr gesehen. Und dann stand hinten einer auf und sagte, du hast ihn nicht mehr gesehen, aber wir haben ihn schon noch gesehen. Da war er ganz schön blamiert, ja. Aber trotzdem, ich hätte ihm geantwortet, frag mal deine Frau, ob sie ihn noch gesehen hat, ja. Ich glaube, die hat ihn auch noch gesehen. Also, Sündlosigkeit, liebe Geschwister, immer wieder, ist noch nicht lange her, da hatte ich mit Leuten zu tun, die meinten wirklich, die haben mit mir diskutiert, dass wenn wir Christen es richtig ernst meinen würden, könnten wir ohne Sünde leben. Wisst ihr, ich höre mir das eine Weile an und dann sage ich, Bruder oder Schwester, hast du denn dein eigenes Herz noch nicht wirklich erkannt? Wenn es je auf dieser Erde einmal Christen gab, die es mit der Heiligung ganz genau genommen haben, dann waren es die Puritaner in England, Irland, Schottland, Wales. Die Puritaner, Puritas, die Reinheit, die nahmen es ganz genau mit ihrer Heiligung. Und jetzt kommt ein Hammerzitat von einem Puritaner. Beveridge sagt, ich kann nicht mal beten ohne zu sündigen. Ich muss oft über meine Buße Buße tun. Warum? Weil sie viel zu oberflächlich ist. Und selbst meine Tränen müssen noch mit dem Blut des Erlösers gewaschen werden. Von wegen Sündlosigkeit. Von wegen. Der Mann, der hat wirklich sein Herz erkannt. Ihr Lieben, Fluchen kann man relativ schnell ablegen und rauchen manchmal auch und saufen und huren. Aber diese tiefen Verästelungen unserer verderbten Natur, bis man das erstmal gemerkt hat, was der Stolz mit uns angerichtet hat und die Rechthaberei und die Empfindlichkeit und all diese Dinge. Wir sehen auf dieser Folie anhand von 6 Bibelstellen, das ist nicht von mir, das habe ich irgendwo mal gehört oder gelesen, mir nicht gleich die Quelle aufgeschrieben, darum kann ich sie euch nicht nennen, vielleicht wisst ihr sie, dann sagt sie mir bitte, spielt aber keine Rolle, das sind 6 Bibelstellen. Und schaut mal hier, da sehen wir Wachstum bei Paulus, gesundes Wachstum, ausgewogenes Wachstum. In 1. Korinther 15,9, die Stelle haben wir heute Morgen schon gelesen, nennt er sich den geringsten der Apostel. In Wirklichkeit war er der größte der Apostel, aber in seinen Augen war er der geringste. Dann, das ist etwa 5-6 Jahre später geschrieben an die Epheser, da nennt er sich den geringsten aller Heiligen auf der ganzen Erde. Und noch einmal 6 Jahre später, in 1. Timotheus 1,15, nennt er sich den größten aller Sünder, den vornehmsten. Das ist die Stelle, wo Paulus sich Sünder nennt, aber ich glaube, dass das hier eine besondere Bewandtnis hat. Er sagt nicht, unter welchen ich der Vornehmste war, er sagt tatsächlich bin, unter welchen ich der Größte bin, Vornehmste, aber er will damit eben sagen, er ist dieses Vorbild für alle. Wenn Gott ihn errettet hat, dann kann er auch alle anderen erretten. Ihr seht, wie Paulus gewachsen ist. Nach unten. Christen wachsen wie ein Kuhschwanz. Der wächst nach unten. Ja, aber nicht nur das, bitte. Das gibt eine ganz schiefe Angelegenheit, wenn man immer nur in sich reinguckt und sich immer nur den geistlichen Puls fühlt. Oh, wie schlecht bin ich und jetzt habe ich da schon wieder dumme Gedanken gehabt. Gleichzeitig sehen wir, wie Paulus gewachsen ist in der Heils- und Christuserkenntnis. Das sehen wir an diesen Stellen. Er beschreibt seine Bekehrung in Apostelgeschichte 9, Vers 3. Da spricht er von einem Licht aus dem Himmel. Im Orient, am helllichten Tag, erschien da ein Licht. Wie hell muss das gewesen sein? Und dann, später, spricht er wieder von seiner Bekehrung vor den Juden. Er spricht von der Herrlichkeit dieses Lichts, eine Steigerung. Und vor Agrippa spricht er von einem Licht, das den Glanz der Sonne übertraf. Das Licht ist der Herr Jesus, von dem er spricht, der ihm erschienen ist. Und ihr seht, je länger Paulus mit dem Herrn lebte, umso heller schien ihm dieses Licht vor dem Hintergrund, weil er sich selbst immer mehr als ganz verderbten Sünder erkannt hat. Und so, wenn das gleichzeitig wächst, ausgewogen, wie wir es hier sehen, das gibt gesundes Wachstum. Ihr Lieben, hier sehen wir auf einen Blick das Werk des Heiligen Geistes in unserem Leben. Der Heilige Geist hat nichts anderes vor, als uns in uns selber immer ärmer zu machen, immer mehr zu zeigen, wie erlösungsbedürftige Sünder wir sind. Und gleichzeitig zeigt er uns das Werk, das Christus für uns getan hat, immer größer, erscheint uns immer heller. Und das gibt gesundes Wachstum. Aber wir werden uns bis an unser Lebensende schämen. Die Scham bleibt. Wenn die Scham nicht mehr da ist, über die Sünden, die wir früher begangen haben, wird der Glaube ungesund. Die Scham bleibt. Paulus sagt in Römer 6, Sünden, über deren wir uns jetzt schämen, Gegenwart. In Römer 6. Also hier sehen wir Wachstum bei Paulus. Wie schützt mich nun meine Identität in Christus bei Versagen? Wie sieht das aus? Hier kommt gerade ein Flieger rein. Der ist in Stuttgart gestartet und in einem Nachtflug nach Chicago unterwegs oder meinetwegen von München nach Chicago oder wo ihr herkommt, spielt keine Rolle. Nachtflug heißt, irgendwo über dem Atlantik gehen dann so langsam die Leselichtchen aus, es wird immer dunkler im Flugzeug. Du stehst auf, willst mal zur Toilette, Da hat jemand sein Handgepäck blöd hingestellt. Du stolperst da oben in 10.000 Meter Höhe. Du stolperst über das Handgepäck und fliegst bis runter in den Atlantik. Wie tief fällst du? Du bist im Flugzeug. Du fällst ungefähr 1,20 Meter tief, je nach Körpergröße. Du kannst dir den Ellbogen aufschürfen. Du kannst dir irgendwas verstauchen. Aber du fällst doch nicht ins Bodenlose. Du bist doch im Flugzeug. Liebe Brüder und Schwestern, das ist ein Bild, das hat mir wirklich geholfen und ich hoffe, es hilft euch auch. Wir sind doch im Flugzeug. Wir fallen doch nicht ins Bodenlose. Und jetzt kommen einige und sagen, ja, da sind doch die Luken. Da kann man doch rausspringen. Irrtum. Fragt einmal Flugzeugingenieure, die werden euch das bestätigen. Ist nicht möglich. Du kannst in der Luft die Türe nicht aufmachen. Was meint ihr, wie viele da schon hätten raushüpfen wollen? Ja? Nein, nein, das geht gar nicht. Und jetzt komm bitte nicht mit Hijacking und so weiter, wenn da einer das Flugzeug im Cockpit übernimmt. Bitte lass mir das. Christus ist das Flugzeug. Und du bist in ihm. In ihm, sagt die Bibel, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Liebe Brüder und Schwestern, als Christus am Kreuz starb, wie viele unserer Sünden lagen damals noch in der Zukunft? Alle. Die vor unserer Bekehrung und die nach unserer Bekehrung. Und sollte noch die schlimmste Sünde in unserem Leben geschehen, erst nach unserer Bekehrung, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut nach dem Reichtum seiner Gnade. Oder, wie Paulus an die Römer schreibt, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, die im Flugzeug sind, die in Christus Jesus sind. Das ist wichtig für unsere Heilsgewissheit. Und viele von uns glauben an Heilssicherheit. Ich kann diejenigen, die meinen, ja, aber es gibt eine letzte Möglichkeit, dass man sich doch irgendwie aus der Hand Jesu herauswinden kann. Ich kann euch das nicht wegnehmen, wenn ihr das so glaubt und glauben wollt bis an euer Lebensende. Hauptsache, ihr habt wenigstens Heilsgewissheit. Aber viele sind hier, die wissen, ich bin in Christus und ich kann nicht mehr in Adam zurück. Das geht nicht. Ich bin entweder in Adam oder in Christus. Aber du kannst da nicht immer hin und her hüpfen oder schwanken. Das geht nicht. Etwas sehr Ernstes. Vor kurzem hatten unsere Ältesten ein Gespräch mit Ältesten einer sehr, sehr konservativen, strengen Gemeinde in unserer Umgebung. Ihr könnt euch schon denken, welcher Richtung die etwa angehörte. Und dann haben unsere Brüder mit ihnen auch über diese Frage gesprochen und haben sie ein bisschen in die Enge getrieben und haben zu ihnen gesagt, Brüder, was ist denn, wenn ihr auf dem Sterbebett liegt? Ältesten einer großen Gemeinde. Was ist denn, wenn ihr auf dem Sterbebett liegt und ihr habt noch einen schlechten Gedanken und im nächsten Augenblick seid ihr tot? Dann sind wir verloren, haben sie gesagt. Was ist das für ein Gott, der Menschen errettet und jahrzehntelang durch das Leben trägt und dann bist du oben kurz vor dem Gipfelkreuz und trittst einmal daneben und du stürzt ab ins Bodenlose. Was ist denn das für ein Gott? Das ist nicht der Gott der Bibel. Liebe Brüder und Schwestern, bitte macht euch das bewusst. Aber ich sage noch einmal, ich verstehe alle gut, die einen letzten Vorbehalt haben gegen diese Lehre von Heilssicherheit. Ich bin genauso aufgewachsen. Ich war früher überzeugt davon, dass jeder Christ auch wieder verloren gehen kann. Ich war davon überzeugt. Aber man kann eine Überzeugung auch mit biblischen Argumenten verändert bekommen und selbst verändern, indem man die Bibel unvoreingenommen studiert, kann man auch manche Dinge, Traditionen, die man übernommen hat, ändern. Noch einmal, bitte bleibt ganz entspannt. Jeder sei seiner Meinung gewiss an diesem Punkt. Ist keine Frage der Bruderschaft. So. Wir haben hier eine Gegenüberstellung und ihr seht, ich habe das nicht schwarz-weiß, aber schwarz-rot gemacht. Der Teufel kommt und sagt, du bist ein Sünder, weil du noch manchmal sündigst bist ein Sünder und wirst immer einer bleiben und es bessert sich gar nicht mit dir. Gottes Wahrheit ist, du bist ein Heiliger, von Gott für gerecht erklärt, der manchmal auch noch sündigt, leider. Ja, ja, da wollen wir ganz aufrichtig sein, der manchmal noch sündigt. Der Teufel sagt, deine Identität wird bestimmt von dem, was du getan hast. Nein, die Bibel sagt, deine Identität wird bestimmt von dem, was Gott für dich getan hat. Du bist in Christus. Auch wenn du noch manchmal versagst. Deine Identität wird bestimmt von dem, was die Leute über dich reden. Das stimmt schon mal gar nicht. Deine Identität wird bestimmt von dem, was Gott über dich sagt in seinem Wort. Dein Verhalten bestimmt, was du über dich glaubst. Ja, manchmal ist das leider so. Da haben wir uns schlecht verhalten. Wir haben gesündigt, auf Deutsch gesagt. Und dann glauben wir das. Ach, wir schaffen es nicht. Wir fallen immer wieder in dasselbe. Aber die Bibel sagt, was du über dich selbst glaubst, bestimmt dein Verhalten. Darum ist es keine Wortglauberei und keine Haarspalterei, wenn wir feststellen, die Bibel nennt uns Heilige, Erwählte, Geliebte, Erlöste und nicht Sünder. Ich habe die drei Stellen genannt, aber die fallen nicht ins Gewicht gegenüber den ungezählten Aussagen, wo das betont wird. Das ist unsere Identität. Und es ist wichtig, dass wir das so glauben und in diesen Gedanken leben und nicht hier. Ich weiß schon, was einige von euch denken. Ich sehe förmlich in eure Köpfe, ja? Verführt diese Sicht nicht zu einem fröhlichen Weitersündigen? Wenn man da im Flugzeug ist und da kann gar nichts mehr passieren, ach, dann braucht man es ja nicht mehr so genau nehmen mit der Heiligung. Ihr habt vorhin unsere Kinder gesehen, die sind ja schon einige Jahre ausgeflogen, also in Studenten-WGs leben die, und ihre Kinderzimmer sind leer bei uns im Obergeschoss. Nehmen wir an, du bist bei uns zu Besuch. Eines dieser beiden Zimmer haben wir zum Gästezimmer erklärt. Das halten wir picobello sauber, da wird alle Nase lang Staub gesaugt und da könntest du heute kommen und kannst da gleich übernachten, ist schon bezugsfertig sozusagen, ist unser Gästezimmer. Und das andere, das haben wir als Ablagezimmer, so als eine unaufgeräumte Rumpelkammer eingerichtet, da kommt alles rein, was irgendwie sonst keinen Platz hat. Und jetzt gehst du da oben durch unseren Flur und hast gerade einen Kaugummi im Mund gesteckt und dann weißt du nicht, wohin mit deinem Kaugummipapier und dann in welchen Raum wirst du das werfen? Natürlich in diese unaufgeräumte Rumpelkammer, ja? Na, danke schön, dass du mir da dein Papier reinschmeißt, aber okay, du schmeißt das natürlich in diese Rumpelkammer. Logisch. Du wirst es nicht in das aufgeräumte Zimmer werfen. Das macht man nicht. So, jetzt ist die Frage, welches Zimmer bist du denn? Wie denkst du über dich? Bist du eine picobello saubere Gästewohnung oder bist du eine vermüllte Rumpelkammer? Wie denkst du denn über dich? Das hat ganz fatale Folgen, nämlich diese Antwort auf die Frage bestimmt, was du mit dem Müll machst, der dir begegnet am Zeitschriftenkiosk. Wenn du mit dem Fernsehen zappst, wenn du im Internet unterwegs bist, wenn du dies oder das machst, was machst du mit dem Müll? Die Wahrheit von unserer Stellung in Christus ist wichtig für unsere Heiligung. Wenn wir nämlich in unseren Augen schmutzige Sünder sind, warum sollen wir nicht auf den noch mehr Sünder auf den großen Haufen werfen? Kommt doch gar nicht drauf an. Dann kann ich auch das noch reinziehen und jenes. Wenn aber unser Sündenregister gelöscht wurde und wir gerecht gesprochene Heilige sind, dann passt die Sünde einfach nicht mehr. Wir wollen es nicht mehr. Es wird uns in Schwachheit trotzdem passieren. Jetzt sitzen wir alle hier und sagen, genau, wir wollen nicht mehr sündigen. Aber heute Abend kann schon wieder eine versuchliche Situation sein, wo wir geistlich gesprochen auf dem linken Fuß stehen und dann kann es uns schon wieder passieren. Oder morgen oder nächste Woche. Trotzdem, es hat ganz entscheidend damit zu tun. Mir hat dieses Bild von den zwei Zimmern echt geholfen. Das hat mir geholfen für mein Leben, für den Umgang mit dem Müll, der uns begegnet. Und ich hoffe, dir hilft es auch. Ich möchte aber mit aller Deutlichkeit sagen, ein ganz wichtiger Beweis für die Errettung ist, wenn jemand aufgehört hat, in Sünde zu leben. sich in der Sünde wohlzufühlen, in sündigen Beziehungen zu leben, die Steuererklärung zu fälschen und dabei nicht zu finden und vor der Ehe zusammenzuleben oder auch als Verheirateter mit jemandem, der nicht der Ehepartner ist. Wenn man solche Dinge tut, das ist gefährlich. Da mache ich ein Fragezeichen. Aber es ist ein Beweis, nicht, dass jemand nicht mehr in Sünde fällt, sondern dass er aufgehört hat, in Sünde zu leben, sich nicht mehr wohlfühlt in der Sünde. Drittens, meine Identität in Christus schützt mich auch bei Verlust. Wir haben gesehen, sie schützt mich vor Leistungsdenken und vor allem vor Perfektionismus. Sie schützt mich auch bei Versagen. Ich bin in Christus. Ich bin im Flugzeug. Und das ist mal eine ganz köstliche Wahrheit. Meine Identität schützt mich auch bei Verlust. Unsere christliche Existenz kennt auch Schwierigkeiten, Leiden und Verlust. Manche Jünger Jesu verlieren Geld. Ich meine jetzt nicht an der Börse, aber so. Andere ihre Gesundheit. Wieder andere geliebte Angehörige. Und manche sogar Freiheit oder Leben. Zu meinen morgendlichen Gebetsanliegen gehören, wenn es irgendwie geht, die verfolgten Christen. Da haben viele von uns, ja, denen sind die weit weg, die verfolgten Christen. Die Bibel sagt, gedenke der Gebundenen. Ich habe hier geliebte Angehörige geschrieben. Es ist einige Jahre her, da habe ich in der Schweiz einen Besuch gemacht bei einer Schwester. Ich hatte bei ihr und ihrem Mann mehrmals gewohnt, wenn ich an dem Ort dort Dienste hatte, und nun war ihr Mann gestorben. Und ich traf sie zum ersten Mal als Witwe. Es war alles noch sehr frisch. Da sagte sie wortwörtlich zu mir: Wilfried, ich habe ganz für meinen Mann und für unsere Kinder gelebt. Machen Frauen oft. Leben für den Mann und für die Kinder. Mein Mann wurde mir genommen. Meine Kinder sind aus dem Haus gegangen. Für was soll ich denn jetzt noch leben? Merken wir das Identitätsproblem? Für was soll ich jetzt noch leben? Das war alles sehr frisch. Wir wollen diese Schwester nicht verurteilen. Ich glaube, dass sie inzwischen schon wieder Aufgaben gefunden hat, dass sie weiß, auch ihr Leben hat noch Sinnerfüllung und sie hat noch wichtige Aufgaben. Aber mir ist an diesem schlichten Bibeltext etwas aufgegangen. Manchmal sind die einfachsten Texte der Bibel die tiefgehendsten. Das kennen alle von uns. Die Frage nach dem größten Gebot. Da kommt dieser junge Gesetzesgelehrte und sagt: Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Er dachte nicht nur an die 10 Gebote. Er dachte an die 613 Gebote, die ein Jude nach alttestamentlicher Erzählung halten musste. Und Jesus sagt zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Nebenbei bemerkt, wir glauben an einen Gott, den man lieben kann. Der Gott der Bibel, er hat uns zuerst geliebt und wir können ihn wieder lieben. Es gibt Religionen auf dieser Erde, da kann man den Gott nicht lieben, an den die Menschen dort glauben. Aber wir können unseren Gott lieben. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da ist mir etwas aufgegangen. Hier ist doch eine Reihenfolge beschrieben. Das bedeutet, nur wer das erste Gebot befolgt, nämlich Gott über alles zu lieben, der kann auch das zweite einhalten, den Nächsten lieben wie sich selbst. Denn manchmal behaupten Leute, sie würden einen Menschen lieben, und in Wirklichkeit lieben sie nur sich selbst. Sie kletten den anderen und binden ihn an sich und können ohne ihn nicht leben und so weiter. Sie suchen am Ende sich selbst. Sie sagen, sie lieben den anderen, aber diese Art von Liebe, die muss man hinterfragen. Ich glaube, Gott selbst muss zwischen und über allen Beziehungen stehen. Sogar zwischen Eheleuten. Ich liebe meine Frau. Aber Gott steht zwischen uns. Gott an erster Stelle. Ich liebe meine Kinder, aber Gott steht dazwischen. Ich liebe die Geschwister in meiner Gemeinde. Viele von euch, wie habe ich mich gefreut, euch heute wiederzusehen. Hier sind Menschen, mit denen ich seit 30 Jahren verbunden bin. Und ich liebe die Geschwister, aber zwischen allen zwischenmenschlichen Beziehungen muss Gott stehen und über all diesen Beziehungen. Sonst wird das eine Klammerliebe, eine Klettenliebe, eine ungesunde, das kann eine parasitäre Liebe werden. Das ist Parasitismus, wenn man den anderen nur aussaugt, ja, wenn man ihn an sich bindet, weil man ihn braucht. Das ist nicht wirklich Liebe. Ich möchte euch nicht verärgern und hoffentlich auch nicht schockieren. Das haben viele von euch noch nie gesehen. Vor 35 Jahren war dieses Buch der absolute Renner in der Christenheit. Walter Trobisch, Liebe dich selbst. Ihr müsst wissen, wenn so ein Buch gedruckt wird, die meisten erleben keine zweite Auflage. Eine Auflage und dann sind sie weg. 3000, 5000, wenn es mal hochkommt, 10.000. Jetzt frage ich euch, was meint ihr, wie viel von diesem Buch gedruckt wurden? Mehr als 180.000 Exemplare. Ich habe mich damals aufgeregt. Ich habe Briefe geschrieben an bekannte Persönlichkeiten, die das befürwortet haben. Warum? In diesem Buch lehrt Walter Trobisch, dem amerikanischen Psychologen Erich Fromm folgend, der hieß aber nur so, der war gar nicht fromm, lehrt er, du musst zuerst dich selber lieben. Und wenn du dich selber lieben kannst, dann liebst du den Nächsten. Und indem du den Nächsten liebst, liebst du Gott. Er stellt es genau auf den Kopf, was Jesus gelehrt hat. Und das ging bei den Gläubigen so ein wie Honig, ja. Und die haben das geschluckt und das wurde verkündet auf großen Konferenzen. Keiner ist aufgestanden, hat widersprochen. Bitte, ihr Lieben, bleibt ganz ruhig. Aber es kann sein, der eine oder andere von euch hat das auch so aufgenommen. Die Psychologie lehrt das überall. In jedem Psychologiebuch kannst du das lehren. Du musst dich selber lieben. Und dann geht man sogar auf die Bibel zurück und sagt, es hat doch Jesus gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann macht man daraus ein Gebot der Selbstliebe, wie Walter Trobisch dieses Buch genannt hat, liebe dich selbst. Ihr Lieben, das hat Jesus nicht gelehrt. Warum ist Jesu Aussage kein Befehl zur Selbstliebe? Darf ich euch das ganz kurz erklären? Ich bin schon gleich wieder fertig damit, ja. Es ist grammatikalisch unmöglich. Hier steht nämlich gar kein Befehl, sondern ein Vergleich. Der Imperativ heißt Gott lieben, das Imperativ, Befehl, den Nächsten lieben und dann kommt ein Vergleich, wie dich selbst, so wie wir uns mit natürlicher Liebe selbst lieben, indem wir uns jeden Tag zu essen geben, zu trinken geben, ungefähr eine Stunde vor dem Spiegel stehen, jeden Tag, ja, so wie wir uns mit natürlicher Selbstliebe lieben, so sollen wir auch den Nächsten lieben. Er macht nur einen Vergleich. Hier ist kein drittes Gebot, kein dritter Befehl, sich selbst zu lieben. Es ist nämlich auch theologisch unmöglich. Die Bibel nennt Selbstliebe Sünde in 2. Timotheus 3, Vers 2. Da werden die ungläubigen Endzeitmenschen sich selbst liebend sein. Philautoi. Und wen ich immer noch nicht überzeugt habe, es ist auch numerisch unmöglich. Der Herr Jesus sagt, an diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Glaubt ihr wirklich, dass unser Herr nicht bis drei zählen konnte? Ich bitte euch, ja. Er spricht von zwei Geboten, nicht von drei. Jetzt sagen einige, ja, aber ich muss doch ein Ja sagen. Natürlich musst du ein Ja sagen zum Willen Gottes, dass er dich so geschaffen hat, dass du so groß bist, dass du so eine Nase hast, diese Augenfarbe, zu diesen äußeren Dingen musst du ein Ja zum Willen Gottes sagen. Aber nicht brutto ein Ja zu deiner ganzen gefallenen Natur, das schwingt hier immer mit, dich selbst zu lieben. Nein, davon redet die Bibel nicht. Ich weiß, das ist nicht so einfach, wie ich das jetzt in wenigen Strichen hier zeichnen kann. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die sich sogar selbst ablehnen, in einer krankhaften Form, sich selbst hassen. Davon spreche ich jetzt nicht. Da müssen natürlich Fachleute mit diesen Menschen arbeiten. Das ist mir voll und ganz bewusst. Trotzdem bleiben wir mal bei uns. Denkt einmal drüber nach. Wenn ihr das bis jetzt auch so gesehen habt, klar, Selbstliebe muss doch sein. Nein, die Bibel kennt nur ein positives Wort mit Selbst und das heißt Selbstverleugnung. Und nicht Selbstannahme, Selbstverwirklichung, Selbstliebe und so weiter. Das ist alles humanistisch gefüllt von der Psychologie und ganz anders gefüllt. Paulus Wir kommen zurück. Kannte Verlust. Ich will ja gerade ausführen, dass unsere Identität in Christus auch bei Verlust schützt. Er musste seine alten Freunde hergeben, die Gunst bei seinen Volksgenossen. Er ist ja hoch zu Ross in Damaskus eingeritten und wurde dann auf eine sehr demütigende Weise in einem Korb die Mauer runtergelassen. Man könnte fast sagen, als Tiger gesprungen, als Bettvorleger gelandet. So ungefähr ging's ihm in Damaskus. Und seine körperliche Unversehrtheit hat er auch verloren. Wir finden ihn in Philippi in den Block gespannt, mit ausgepeitschten Rücken. Wir finden ihn mehrfach im Gefängnis. Er hat seine Freiheit verloren. Ihr seht, Paulus kannte Verlust, offensichtlich. Ihr seht nochmal den Menschen in Memmingen. Es ist ein Christ. Er hat eine Identität in Christus. Es ist ein Plus vor der Klammer. Er hat einen Arbeitsplatz. Er schafft bei Liebherr oder irgendwo, ja. Er hat geliebte Menschen. Er hat einen guten Ruf. Und er ist noch relativ gesund. Also wenn hier Leute sind, die meinen, dass sie noch kerngesund sind, dann waren sie nur bei einem Arzt, der sie nicht gründlich genug untersucht hat. Aber relativ gesund sind schon die meisten von uns, da freuen wir uns auch. Aber, ihr Lieben, einen Arbeitsplatz kann man verlieren. Schneller als einem lieb ist. Ich war vor kurzem in Espelkamp, Nordrhein-Westfalen. Wisst ihr, was da vor einigen Jahren passiert ist? Es gilt mir heute noch in den Ohren. Da war eine große Firma, 600 Arbeiter. Und dann kommt ein österreichischer Investor, tut mir leid, war in diesem Fall ein Österreicher, aber das machen Deutsche auch im Ausland, hat die ganze Firma gekauft, hat hoch und heilig versprochen, dass er niemanden entlassen wird. 2 Jahre später war alles platt. Nur einen lästigen Konkurrenten aus dem Weg geräumt. 600 Leute standen auf der Straße, viele russlanddeutsche Geschwister. Ja. Und seht ihr, einen Arbeitsplatz kann man verlieren. Einen guten Ruf, eine Reputation kann man verlieren. Schneller als man denkt. An jenem 22. Dezember 2011 dachte ich morgens nichts Böses, als ich aufgestanden bin aus dem Bett. Und an diesem Tag war, ohne dass ich es wusste, habe ich erst 8 Monate später erfahren, auf Seite 5 der Bildzeitung diese Schlagzeile. Ja, so einen Referenten habt ihr eingeladen hier, ja. Da steht für die, die es hinten nicht lesen können, Prügelaufruf, Grüne zeigen Prediger an. Ja, da brach der Shitstorm über mich rein, wie man das heute so liebevoll nennt. Und auf tausenden von Internetseiten war das und in Zeitungen und hier online und überall brach das rein. Nun, ich will die Sache kurz machen. Ihr seht, ich habe es überlebt. Über der ganzen Sache stand, ihr gedachtet es böse zu machen, die Medien, Gott aber gedachte es gut zu machen. Es ist am Ende alles gut geworden und viel Segen ist daraus geworden. Aber zuerst mal war es nicht so leicht. Weihnachten 2011 saß ich in Kärnten bei meinen Schwiegereltern und habe gesagt, Herr Jesus, wenn du willst, dass ich für diese Sache ins Gefängnis gehe, ich gehe nicht mit fliegenden Fahnen, aber wenn du das willst, dann will ich bereit sein. Das habe ich aber so leise gesagt, ja. Ist mir erspart geblieben, vorerst. Geliebte Menschen kann man verlieren. Denkt an die Schwester in der Schweiz. Und viele von euch haben auch schon geliebte Menschen verloren. Gesundheit kann man verlieren. Letztes Jahr war auch noch mal so ein Tag, morgens aufgestanden, an nichts Schlimmes gedacht. Einige Stunden später lag ich in einem Rettungswagen, der mit Blaulicht in die nächste Klinik gefahren ist. Wieder einige Zeit später lag ich auf einem Operationstisch. So schnell kann das gehen. Und wenn sowas kommt in unser Leben, wenn wir Verlust erleben, Arbeitsplatz, Ruf, geliebte Menschen, Gesundheit, seht ihr, das alles können wir verlieren, aber unsere Identität in Christus, die werden wir nicht verlieren. Ich lag auf dem Operationstisch, da hat mich jemand vorbereitet und hat mir da so ein Stand geschoben da und dann sagt er zu mir, wirklich, sagt er zu mir, na, haben Sie Angst? Sag ich, Nee, sagt er zu mir, lügen Sie nicht, hier haben alle Angst. Da habe ich einen Moment überlegt, da habe ich gesagt, wissen Sie was, ich bin kein Held, aber ich darf Ihnen bezeugen, ich bin ein Christ, ein überzeugter Christ, ich weiß mich ganz in Gottes Hand geborgen. Seht ihr, die Identität in Christus. Immerhin haben Sie einen Schirm in mein Herz reingeschoben und dort verankert. Den gebe ich nicht mehr her, der ist jetzt da drin, ja. Das war keine Kleinigkeit, wenn ihr gesehen hättet, was ich da vorher alles unterschreiben musste. Aber ich habe das erfahren, wie der Herr da durchgetragen hat. Ich war über 50 Jahre nicht mehr als Patient im Krankenhaus gewesen, seit meiner Mandeloperation mit 5 Jahren. Und ich bin so froh über diese Erfahrung. Der Herr trägt auf einem Operationstisch. Er trägt auch an einem offenen Grab. Die Identität in Christus, die werden wir nicht verlieren. Die geben wir nicht her. Die brauchen wir nicht hergeben. Als Paul Gerhardt im 30-jährigen Krieg innerhalb von wenigen Wochen 3 Kinder beerdigen musste und ihm nur noch ein Sohn blieb, da wurde ihm das Lied geschenkt. Warum sollte ich mich denn grämen? Habe ich doch Christum noch? Wer wird mir den nehmen? Wer wird mir den Himmel rauben, den mir schon Gottes Sohn beigelegt im Glauben? Merkt ihr, seine Identität in Christus, die braucht er nicht hergeben. Und ich nicht und du auch nicht. Das schützt bei Verlust. Und ich habe noch einen letzten Gedanken. Wir sind in wenigen Minuten durch. Ja, meine Identität in Christus trägt mich auch in Schwachheit. Paulus, wenn ich noch einmal auf ihn zurückkommen darf, kannte auch Schwachheit. Seine bekanntesten Worte in dieser Hinsicht haben wir schon oft gelesen und gehört und drüber gepredigt, die Brüder, ich auch. Er schreibt an die Korinther, lasst dir, also als er diesen Pfahl im Fleisch hatte, diesen Dorn, diesen Stachel, und genau wie wir ihn wegbeten wollte. So machen wir es doch, wenn irgendetwas Unangenehmes in unser Leben kommt, was machen wir? Das wollen wir einfach wegbeten. Herr, was machst du da? Das kann ich nicht gebrauchen, nimm das weg. Ich will dir doch dienen. Man wollte ihn einfach wegbeten. 3-mal hat er gefleht und der Herr hat zu ihm gesagt, Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollkommen. Und der Pfahl ist geblieben. Und die Kraft Jesu Christi war trotzdem da in seinem Leben. Wir sind so zerbrechlich wie so ein dürrer Ast, der gestern noch irgendwo da draußen am Strauch war, ja? Und die Lasten unseres Lebens, die üben Druck aus auf uns, und manche von uns kennen finanzielle Lasten, da reicht's einfach finanziell ganz schlecht, und manche kennen gesundheitliche Lasten. Und manche haben Verlust erlebt. Und wenn ich jetzt noch ein bisschen breche, der ist zwar sehr hartnäckig, der muss ich jetzt übers Knie legen. Ja, es hat schon geknackt. Ja, ihr hört es. Jetzt ist er angeknackst. Er ist nicht durchgebrochen. Er ist angeknackst. Und so fühlen sich einige von euch, die durch schwere Krankheiten gegangen sind, die Verlust erlebt haben, die andere existenzielle Schwierigkeiten durchleben mussten, die fühlen so eine Sollbruchstelle, die fühlen sich angeknackst, seelisch, nervlich, körperlich. Wie kann uns unsere Identität in Christus schützen? Ich habe hier ein Metallrohr. Und jetzt darf mal der stärkste Mann hier im Raum nach vorne kommen. Ich will gar keinen einzeln auffordern, ja, aber nehmen wir mal den Peter. Ist gut. Ja, keiner will sich blamieren. Der stärkste Mann im Raum kann diesen Ast jetzt nicht weiter zerbrechen. Aber der Ast ist immer noch schwach. Der ist immer noch angeknackst. Und ihr Lieben, ich finde diese kleine Illustration, die finde ich fantastisch. Die habe ich selbst mal irgendwo gesehen im tiefsten bayerischen Wald bei einem Freiluftgottesdienst, ja. Und jetzt kann ich euch das zeigen. Das Metallrohr schützt den zerbrechlichen Ast und so schützt auch der Herr Jesus unsere zerbrechliche Seele. Wir dürfen schwach sein, Sogar wir Männer dürfen schwach sein, liebe Brüder. Und sogar die vollzeitlich dienten Brüder dürfen schwach sein. Die können sich ja gar keine Schwäche erlauben oft, ja? Nein, dürfen wir schwach sein. Hauptsache, unser Herr ist nicht stark. Unser Herz kann wackeln, aber der Fels, auf dem wir stehen, der wackelt nicht. Wir sind in Christus und das schützt uns auch bei Schwachheit. Wir singen das Lied oft, in dir sagt der Schwache, ich bin stark. Genau so. Ich hoffe, ihr nehmt das mit. Hier sind einige, denen ist das wichtig, was sie jetzt gehört und gesehen haben. Nehmt das mit für euer Leben. Wir dürfen schwach sein, aber unser Herr ist nicht schwach. Der stark. Und so kann eine Identität in Christus, wenn wir das so erleben, das kann uns zu einer gesunden Persönlichkeit machen. Ich möchte auch zur Landung ansetzen, wie heute Morgen der Jochen schon gesagt hat. Ich kreise schon über den Flughafen. Ein Christ mit einer gesunden Persönlichkeit, den möchte ich so beschreiben, der weiß sich von Gott geliebt und angenommen. Denkt an die Uschi. Angenommen heißt angenommen. Darum habe ich das erzählt vorhin. Ich bin von Gott geliebt und angenommen und das wird sich nie mehr ändern. Er wird mich nicht mehr loslassen. Er wird mich auch nicht aus dem Flugzeug schubsen. Das macht er nicht. Ein Christ mit einer gesunden Persönlichkeit kann andere Menschen annehmen, wie er selbst von Christus angenommen ist. Auch wenn der mal nach Knoblauch riecht oder diesen Dialekt hat und jenen, man nimmt ihn an, wie Christus uns auf- und angenommen hat. Drittens, ein Christ mit einer gesunden Persönlichkeit kann die eigenen Stärken und Schwächen realistisch einschätzen. Denkt an heute Morgen, an dieses Vergleichen, an diesen Neid und Missgunst. Das gehört zu einer gesunden Persönlichkeit. Ich weiß, Gott hat mir Stärken gegeben. Er hat sie mir gegeben. Und ich weiß, ich habe auch Schwächen. Und das kann man realistisch einschätzen, wenn man eine gesunde Persönlichkeit hat. Es gibt Dinge, die kann ich nicht. Und das macht mir überhaupt nichts aus zu sagen, das kann ich nicht. Da muss ich nicht mich irgendwie winden und so weiter. Das kann ich nicht. Und das werde ich wahrscheinlich nie lernen. Ist doch nicht schlimm. Ich habe dafür andere Gaben. Zum Beispiel, es gibt Leute, die sind sehr hier begabt. Die haben viel Software mitbekommen. Das sind Kopfwerker. Ja, die arbeiten mit dem Kopf, scharfer Intellekt. Gibt's Leute, die sind hier begabt. Das sind gute Handwerker. Die können aus jedem Draht ein Kofferradio bauen, wenn sein muss. Und wer es weder im Kopf noch in den Händen hat, so wie ich, der wird einfach Mundwerker, der redet viel und dann geht's auch, ja? Dann kommt er auch wie irgendwie durchs Leben durch. Also, ihr seht, man muss seine eigenen Stärken und Schwächen realistisch einschätzen können. Viertens, ein Christ mit einer gesunden Persönlichkeit bildet sich eigene Überzeugungen und vertritt diese dann auch. Und wenn er der Einzige wäre, der so denkt, er sagt es. Und er vertritt das und er steht dazu. Anstatt mit der Masse zu schwimmen. Jemand mit einer schwachen Persönlichkeit, der passt sich an wie ein Chamäleon. Nicht, dass wir jetzt alle Mavericks werden müssen, wie die Amis das nennen. Samuel Maverick war der erste Texaner, der seine Rinder nicht mit einem Brandzeichen hat versehen lassen. Und das wurde zum Synonym für Querdenker und für Leute, die immer gegen den Strom schwimmen und so. Vielleicht bist du so ein Maverick, aber musst du nicht sein. Du sollst einfach lernen, deine eigene Meinung zu vertreten, auch wenn es etwas kostet. Und er praktiziert Selbstkontrolle und Selbstdisziplin. Karl Lagerfeld, der Modezar, hat einmal gesagt, wenn jemand in der Öffentlichkeit mit einer Jogginghose rumläuft, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Also, ihr seht, Selbstkontrolle praktizieren und Selbstdisziplin in gewisser Hinsicht. Ich wusste doch, dass ich euch nochmal richtig erheitern kann. Auf so einer Allgäuer Glaubenskonferenz darf man auch mal herzhaft lachen. Manche haben nämlich zu Hause nicht zu lachen, ja? Also, wir wollen im Bewusstsein unserer Identität in Christus leben und auf dem Boden der Gnade bleiben. Das wäre mein Wunsch. Das habe ich heute Morgen gesagt, das wäre mein großer Wunsch. Ja, dafür haben meine Frau und ich schon lange gebetet für diesen Tag und viele von euch auch. Das wäre mein Wunsch, dass viele nach Hause gehen mit einem viel klareren Bild von ihrer Identität in Christus. Und ich möchte darin auch gerne weiter wachsen. Ich glaube nicht, dass ich da schon das Ziel erreicht habe. Wir dürfen darin weiter wachsen. Unsere Identität in Christus, was die Bibel darüber sagt, das wollen wir entdecken und dann auch leben. Woran erkennt man diesen Menschen? Letzte Frage, die ich stelle. Der auf dem Boden der Gnade lebt. Ich glaube, drei Merkmale. Er ist wachsam gegen sich selbst. Er hat verstanden, was da in seinem Herzen alles drinsteckt, was da an Verderbtheit zum Vorschein kommen kann. Er ist wachsam gegen sich selbst. Er ist barmherzig gegen andere. Wer selbst von der Gnade lebt, der wird nicht mehr andere so schnell verurteilen und sagen, ach, dieser geistliche Tiefflieger, der hat ja überhaupt noch nichts begriffen und so weiter. Man wird barmherzig mit anderen und man wird abhängiger vom Herrn. Wer in der Gnade lebt, der braucht Christus. Der braucht ihn für sein Leben. Der braucht ihn auch für Alltagsdinge, auch für Routinedinge. Er braucht ihn. Und darin möchte ich noch viel mehr wachsen. Und ich hoffe, du auch.